Schönen guten Morgen auch von mir. Es freut mich, dass wir mit unserer Predigtserie jetzt im Advent weitermachen dürfen, dass wir auch heute wieder zwei Personen im Neuen Testament anschauen können, die sich über das Kommen, über die Ankunft des Herrn, des Heilandes, des Messias freuen. Wir haben ja schon einiges gehört in den beiden vergangenen Predigten, wo ja durch die Hirten, auch durch Maria, Elisabeth, Zacharias, wo was vermittelt worden ist von dieser Adventfreude, von dieser Freude auf den Messias, Freude auf den Heiland der Welt, der kommen wird. Und wir machen heute weiter. Sollte kommen. Genau, mit Simeon und Hanna. Ebenfalls zwei Personen, die große Sehnsucht gehabt haben auf das Kommen des Messias, die eine große Erwartung gehabt haben, die geprägt waren praktisch von dieser Adventfreude. Advent bedeutet, wie viele von uns wissen, ja Ankunft. Die Adventszeit ist die Ankunftszeit, wo wir als Christen, wo wir uns vorbereiten, wo wir uns einstimmen auf die Ankunft, auf das Kommen von Jesus, auf die Geburt Jesus. Adventszeit ist aber auch eine Zeit, wo wir uns als Christen wieder neu bewusst machen und erinnern können, Jesus wird nochmal kommen. Er ist gekommen vor 2000 Jahren, aber er wird wiederkommen. Und wir dürfen uns auch da freuen, wir dürfen damit rechnen, dass er jederzeit wiederkommen kann, dass er jederzeit kommen kann, um sein Reich, sein Königreich, sein Friedensreich sichtbar einfach ja, aufzurichten. Und heute schauen wir uns eben Simeon und Hanna an. Wir beginnen mit dem Simeon und Elise aber zuerst den ganzen Text vor. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz. Da nahm er ihn auf in seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch deine Seele wird ein Schwert durchdringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das war jetzt 1-2, Entschuldigung, es hat sehr gut mitgegangen, danke. Also zunächst einmal der Simeon, von dem sie ja eben heißt, er war in Jerusalem, er war ein gottesfürchtiger und ein gerechter Mann. Mit gerecht und gottesfürchtig ist hier gemeint, das war ein Mann, der von ganzem Herzen versucht hat, nach den Geboten Gottes zu leben, nach dem Willen Gottes zu leben. Das war ein Mann, der eine enge Beziehung zu Gott gesucht hat, der probiert hat, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit Gott zu leben. In einer anderen Übersetzung steht da fromm. Und gerade dieser Begriff fromm oder auch das mit dieser Gottesfürchtigkeit, Gerechtigkeit, das hat heute oft leider so ein bisschen einen negativen Touch. Das sind so die Frommen, die halt sonntags in die Kirche gehen oder die Frommen, die ein langweiliges Leben führen, die nicht mit dem Trend der Zeit gehen, denen alles Mögliche verboten ist, was Spaß macht, die moralisch auftreten, die selbstgerecht daherreden. Aber das ist überhaupt nicht gemeint, wenn wir in der Bibel von fromm, von gerecht, von gottesfürchtig lesen. Das sind keine Menschen, die sich jetzt in den Vordergrund gestellt haben, die ihre Frömmigkeit zur Schau gestellt haben. Das gibt's auch, aber das sind dann die Heuchler, die Selbstgerechtigen, die Scheinfrommen. Aber hier bei Simeon ist eine Person, ist ein Mann, der viele, viele Jahre auf den Messias, auf den Heiland gewartet hat, der wirklich gottesfürchtig und gerecht gelebt hat, der probiert hat, das, was Gott in seinem Wort sagt, umzusetzen, der sich nach Gott ausgestreckt hat, der für andere da war, der sicher auch anderen geholfen hat. In der Bibel finden wir ganz, ganz viel von dieser praktischen Nächstenliebe. Dass wahre Frömmigkeit, wahre Gottesfurcht hängt immer auch damit zusammen, wie ich die Mitmenschen behandle. Und der Simeon, der war so jemand. Der war eben einer, der sich echt nach Gott ausgestreckt hat. Irgendwie mag es leider nicht so wie geplant. Genau. Und genau, danke. Und er hat gewartet auf den Trost Israels, wie es hier heißt. Er hat gewartet auf den Messias, er hat sich ausgestreckt danach, dass dieser Messias endlich kommen will. Er hat eine wahre Sehnsucht gehabt. Das griechische Wort, das dort mit Warte wiedergegeben wird, das meint diese tiefe Sehnsucht, dieses tiefe Verlangen, dieses ja gar nicht mehr erwarten können, ja, nur noch gespannt darauf hinfiebern, dass es endlich soweit ist. Und beim Simeon war es eben so, erstens natürlich auch wegen der Situation in Israel, wegen dieser Unterdrückung der Juden, wegen dieser schlimmen Situation, von der wir auch schon in den letzten Predigten gehört haben, in der sich die Juden befunden haben, besetzt von den Römern, teilweise behandelt als Menschen zweiter Klasse und so weiter. Aber auch die geistliche Situation. Es waren viele, viele Juden dort, die vielleicht noch so ein Tempelritual gehabt haben, die so am Tempelritual nachgegangen sind. Aber wahre Frömmigkeit, wahre Gottesfurcht war kaum mehr da. Es hat nur so einen kleinen gläubigen Rest gegeben von Juden, die sie wirklich ausgestreckt haben nach dem Messias, nach dem Kommen des Heilandes. Und die meisten, für die war das so, ja, vor ein paar tausend Jahren ist es zwar vorhergesagt worden, dass der Messias kommen wird, aber so richtig damit gerechnet haben sie eigentlich nicht. Und es fällt jetzt natürlich leicht, auf die Juden zu schauen und zu sagen, ja, warum haben sie nicht auf den Messias gewartet, wo doch alles so voller Verheißungen ist im Alten Testament, wo es so viele Prophezeiungen gibt. Aber da können wir uns selber auch fragen, wie ist denn das bei uns? Bei uns ist ja auch so, die Wiederkunft Jesu ist uns prophezeit worden und verheißen worden. Aber wie sehr rechnet man wirklich damit, dass er jetzt bald kommt? Wie sehr lebe ich denn so, dass mein Leben geprägt ist davon, dass er heute wiederkommen könnte? Wie sehr bin ich erfüllt von Vorfreude und strecke ich mich aus danach, dass Jesus wiederkommen wird? Oder wie ist es eher so, ja, ich weiß zwar, er wird wiederkommen, aber wirkliche Auswirkungen auf mein Leben, auf meinen Alltag, auf mein Leben als Christ hat es eigentlich nicht. Sondern es ist eher was, wo mich nicht wirklich beeinflusst, wo keinen großen Unterschied auf mein Leben ausmacht. Und das ist eben etwas, wo wir von Simeon lernen können, wo wir diesen Mann sehen, der zwar probiert hat, gottesfürchtig, gerecht und fromm zu leben, der alles dafür gegeben hat, der aber genau gewusst hat, meine eigene Frömmigkeit reicht nicht dazu aus. Ich kann nichts tun, ich kann alles probieren, aber es reicht nicht aus, dass ich dann wirklich vor Gott bestehen kann. Auch Simeon hat gewusst, er ist ein Sünder, er ist schuldig vor Gott. Er braucht Rettung, er braucht einen Heiland, er braucht einen Erlöser. So wie es der Friede letzte Woche so eindrücklich gebracht hat mit seinem Beispiel über die Verlorenheit, wo er wirklich Rettung brauchte, wo er fast gestorben wäre und auf Rettung angewiesen war. Und genauso war es auch beim Simeon. Der war wirklich auf diese Rettung angewiesen, das war ihm bewusst, er braucht Rettung, er braucht Befreiung, er braucht Erlösung und er braucht einen Messias. Egal wie fromm er probiert zu leben. Tut mir leid, aber irgendwie mag es wirklich nicht. Genau, der Heilige Geist war auf ihm. Das ist auch wichtig. Der Simeon hat Jesus deswegen erwartet, weil ihm der Heilige Geist es ins Herz geschrieben hat, weil ihm der Heilige Geist es aufs Herz gelegt hat. Er ist dann auch vom Heiligen Geist in den Tempel geführt worden. Und der Heilige Geist hat ihm zugesagt, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Du wirst nicht sterben, bevor deine Augen die Erfüllung dieser Prophezeiung wahrgenommen haben. Das war das, wo er eine tiefe Gewissheit gehabt hat, wo er einen tiefen Frieden gehabt hat. Wir wissen nicht, wie lange er gewartet hat. Wir wissen nicht, wie lange vorher er diese Verheißung bekommen hat. Aber der Heilige Geist führt ihn eben zur richtigen Zeit in den Tempel, genau dann, wenn eben Maria und Josef Jesus in den Tempel bringen. Können wir weitergehen? Und dort im Tempel, dort begegnet er jetzt dem Messias. Wie es hier heißt, er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf in seine Arme, lobte Gott und sprach. Das können wir uns richtig vorstellen, das können wir uns bildhaft vorstellen, wie dieser alte, fromme Mann, der wirklich lange Zeit auf den Messias gewartet hat, der gelitten hat wegen dem Zustand seines Volkes, wegen den Zuständen in Israel, der gesehen hat, wie finster, wie trostlos die Situation ist, der sich ausgestreckt hat nach diesem Kommen des Messiases. Und nun ist es soweit. Endlich hält er dieses Kind in seinen Händen. Endlich hält er den verheißenen Messias in seinen Händen und er darf ihn sehen. Es waren damals im Tempel sicher ganz, ganz viele Menschen. Viele Priester, viele Schriftgelehrten, viele Pharisäer. Viele werden Josef, Maria und das Kind gesehen haben mit ihren leiblichen Augen. Aber die meisten von ihnen haben Jesus nicht erkannt als Messias. Sie haben zwar gewusst, der Messias ist verheißen, sie haben die Schriften studiert, gerade im Tempel haben sie studiert, vielleicht haben sie gerade da auch Schriften über oder Stellen über den Messias gelesen, aber das hatten sie nur im Kopf drinnen. Das war Kopfwissen. Ihre Herzen waren nicht offen für diese Botschaft, wie wir zuerst gesungen haben, dieses Gebet. Herr, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat zum Simeon gezeigt, das ist der Messias. Die ganzen anderen Menschen dort haben das Kind gesehen, haben die Familie gesehen, haben den Messias aber nicht wahrgenommen. Und das ist auch für uns wichtig. Es kann sein, dass wir schon ganz, ganz oft diese Botschaften, diese Weihnachtsbotschaften, das Evangelium gehört haben. Vielleicht gehen wir auch schon jahrelang in eine Kirche oder in eine Gemeinde, haben viel mit Christen zu tun, haben Predigten im Internet gehört, wissen viel über Jesus, könnten viele Bibelstellen nennen. Aber auch wir müssen uns fragen, so wie der Stefan eben gefragt hat, wer ist Jesus für uns? Hat uns der Heilige Geist schon im Herzen offenbart, wer Jesus ist? Haben auch wir schon diese persönliche Begegnung mit dem Messias gehabt, mit unserem Heiland? Können wir sagen, das ist auch unser Heiland? Haben auch wir schon so reagiert, wie Simeon hier tut, mit einem Lobpreis, einfach mit einem großen Dank an Jesus, dass er wirklich unser Heiland ist, unser Retter, unser Befreier. Und haben wir eben auch diese Freude und diese Begeisterung. Können wir die nächste Folie machen? Und dann heißt es von Simeon eben, dass er ja abgeschlossen hat, positiv, dass er sagt, er hat das Ziel erreicht. Dass er sich an Gott wendet und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Er hatte diesen tiefen inneren Frieden, jetzt hat er sein Lebensziel erreicht. Jetzt hat er wirklich das erreicht, wo Paulus zum Beispiel sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich freue mich darauf, dass ich jetzt vor Jesus bald stehen werde. Er hat gewusst, er wird bald sterben, der Paulus, genauso wie der Simeon hier. Aber da war nichts von Unsicherheit, von Angst, von Verzweiflung, sondern er war geprägt von einem Frieden, von einer Vorfreude auf seine ewige Heimat im Himmel. Der Vorfreude, dass er Gott bald selbst sehen wird, dass er bei Gott sein wird, dass er von allem Leid, von allem Elend erlöst sein wird und dass er die Beziehung, dass er die Gemeinschaft mit Gott genießen wird können. Können wir eins weitermachen? Dann eben noch einmal, seine Augen, seine Herzensaugen auch vor allem, haben den Heiland gesehen. Nicht nur seine leiblichen Augen, wie viele, viele andere, sondern der Heilige Geist hat ihm das offenbart. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt, wer Jesus ist, dass Jesus der Heiland ist. Und da war wichtig, wozu braucht er den Heiland? Da war eben zuerst wichtig, dass er dieses Bewusstsein hatte, ohne Jesus, ohne den Heiland ist er verloren. Das ist etwas, was vielen, vielen Menschen bei uns ja gar nicht bewusst ist. Man lebt vor sich hin, es geht einem oberflächlich gesehen auch gut. die Leute darauf anzusprechen, dass sie verloren sind, das ist alles andere als ja, beliebt oder etwas, was den Leuten Freude macht. Aber trotzdem haben die Augen eben, seine Herzensaugen, ihm gezeigt, das ist der Messias, das ist der Verheißene. Und dann geht eben der Simeon weiter und sagt, Jesus ist das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Jesus ist das Heil, das nicht nur für Israel gekommen ist, sondern für alle Völker, für alle Nationen. Oder wie es hier heißt, Jesus ist das Licht, das zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel gekommen ist. Jesus ist das Licht für die Welt, das in die Finsternis scheint. Nicht nur für die Juden, nicht nur für Israel, sondern für alle Völker, für alle Nationen. Das hat Gott von Anfang an schon im Alten Testament verheißen. Ich habe das früher immer ein bisschen falsch verstanden. Ich habe gedacht, Altes Testament ist Fokus Israel und Gott halt sein auserwähltes Volk, das er segnen will. Und die anderen Länder, die anderen Nationen, die sind so ein bisschen ja, vom Tisch runtergefallen. Aber wenn wir das Alte Testament studieren, wenn wir die Prophezeiungen lesen, dann sehen wir, dass Gott ein Gott ist, der von Anfang an alle Völker, alle Nationen geliebt hat. Der schon Israel auserwählt hat, aber Israel von Anfang an auch den Auftrag gegeben hat, andere Nationen zu ihm zu bringen. Beim Bau des Tempels heißt es, es ist ein Gebetshaus für alle Völker, für alle Nationen. Abraham, die Verheißung bekommen, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und da können wir die nächste Folie machen, da sehen wir einfach ein paar solcher Verheißungen, gerade im Jesaja, wo Gott das immer und immer wieder versprochen hat. Wenn der Messias kommt, bringt er dann endgültig dieses Heil, diese Rettung, diese Erlösung für alle Völker, für alle Nationen. Und das ist etwas, was wir uns ja immer wieder neu bewusst machen müssen, wo wir uns aber auch begeistern lassen können. Das ist etwas, was heute in einer Form geschieht, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Es kommen so viele Menschen in den verschiedensten Ländern, in den verschiedensten Nationen zum Glauben. Bei uns in Europa stagniert die Kirche ein bisschen oder hat sogar ja schrumpft, kann man sagen. Überall sonst auf der Welt wächst die Gemeinde Jesu in einem Ausmaß, von dem man nicht zu träumen gewagt hat. Hunderttausende Menschen kommen täglich zum Glauben an Jesus, auch wenn es für sie bedeutet, dass sie dafür verfolgt werden, dass sie unterdrückt werden, dass sie ja vielleicht sogar getötet werden. Aber trotzdem geschieht es. Unzählige Menschen haben eine persönliche Begegnung mit Jesus als Heiland, als Erlöser. Aber das geschieht nicht nur so, also es passiert auch, dass Jesus den Menschen persönlich begegnet, sondern das, wie es vor allem geschieht, ist, dass die Leute, die zum Glauben an Jesus kommen, dass die Gemeinden hinausgehen und zu Freudenboten werden, so wie Simeon oder nachher die Hanna, und von ihrem Erlebnis mit Jesus weitersagen, die frohe Botschaft des Evangeliums weitersagen und andere Menschen auf ihn hinweisen. Wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, wo die Gemeinde klein begonnen hat, aber innerhalb von kürzester Zeit unglaublich gewachsen ist. Warum? Weil einfache Leute begeistert von Jesus waren, hinausgegangen sind und gar nicht anders gekonnt haben, als das Evangelium weiterzugeben. Und das ist wichtig, wenn wir diese Verheißungen lesen oder auch wenn wir eben unsere Stelle hier in Lukas lesen, wenn wir an Weihnachten denken, dass Jesus als Heiland aller Völker, aller Nationen gekommen ist. Dann ist es super ermutigend für uns, dass wir daran denken, jawohl, es gibt Rettung. Es gibt Rettung für alle Nationen. Aber, ja, das große Aber, das hat auch eine Herausforderung für uns zur Folge. Das bedeutet, dass wir auch hingehen müssen. Jesus hat gesagt, geht hin zu allen Völkern und predigt das Evangelium und macht sie zu Jüngern. Alle Völker, alle Stämme, alle Nationen. Jemand hat einmal gesagt, die Gemeinde ist kein Kreuzfahrtschiff, auf dem wir die Zeit gemeinsam genießen, sondern die Gemeinde ist ein Rettungsschiff, mit dem Jesus dorthin fahren will, wo die Verlorenen sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt alle Völker hernehmen, wir hier in Graz haben auch, wir haben 8000 Türken, wir haben 8000 Bosnier, wir haben viele, viele Tschetschenen, Somalier und Leute aus allen möglichen Ländern, wo ich mir sicher bin, dass viele von diesen Menschen diese Botschaft der Rettung noch nie gehört haben, die gar nicht wissen, dass es auch für sie einen Heiland gibt, einen Erlöser gibt. Hier herinnen sitzen einige ehemalige Muslime, Die können euch allen erzählen und berichten, was es heißt, keine Heilsgewissheit zu haben. Was es heißt, nicht zu wissen, wird man gerettet oder geht man verloren? Bin ich gut genug? Die haben alle Angst davor zu sterben, weil dann der Tag des Gerichts mit der Waage wartet. Gute Taten gegen böse Taten. Schauen wir mal, werde ich gerettet oder komme ich in die Hölle? Und wir als Christen, uns ist eben diese Botschaft anvertraut worden. Diese Weihnachtsbotschaft, diese frohe Botschaft der Rettung, diese Heilsbotschaft. Und uns ist gesagt worden, geht hin in alle Welt, geht hin zu allen Völkern, zu allen Nationen. Natürlich tun wir uns leichter, wenn wir zu denen gehen, die uns nahe liegen, die kulturell nicht so fremd sind, die die gleiche Sprache sprechen, die vielleicht auch kulinarisch den gleichen Geschmack haben oder Musikgeschmack. Aber davon redet Jesus ja nicht. Er möchte alle erreichen, er muss alle erreichen. Und da müssen wir uns herausfordern lassen. Der Prediger hat einmal gesagt, wenn ich nicht für die Rettung der Völker, für die Rettung der Nationen bei mir bete, in meinem Land, in meiner Stadt, wenn ich nicht bereit bin, hinzugehen zu ihnen, ihnen das Evangelium zu sagen, dann gibt es als Christ nur zwei Möglichkeiten. Entweder glaube ich gar nicht, was da steht, dass nur Jesus der Retter ist, dass nur Jesus der Heiland ist, oder ich glaube schon, aber die Menschen sind mir egal, ob sie gerettet werden oder ob sie verloren sind. Und das ist eine große Herausforderung, aber es soll auch Ermutigung für uns sein. Es passiert so viel und die Leute sind so offen. Und da sollen wir uns trotzdem dem hingeben und bewusst machen, es geht um Rettung. Noch einmal, wie der Friedel eben letzte Woche das so eindrücklich gesagt hat, es geht um etwas. Und bei uns allen bin ich mir sicher, wenn wir durch die Straßen gehen und wir kommen bei einem brennenden Haus vorbei, wo eben Menschen von anderen Nationen drin wohnen, dann gehen wir nicht vorbei und sagen, okay, die liegen uns kulturell nicht so. Ich würde jetzt die Feuerwehr anrufen, wenn Österreicher drin sind. Sondern natürlich würde man die Feuerwehr rufen. Natürlich würde man alles investieren, dass wir die Leute retten. Und wie viel wichtiger ist es, wenn es ums ewige Heil geht, wenn es um den ewigen Tod, auch das ewige Verlorensein geht. Wie viel mehr müssen wir uns auch da herausfordern lassen, als Gemeinde, aber eben auch als einzelne Christen, das weiterzugeben, weiterzusagen. Und wir haben wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Eben vor 2 Tagen war hier wieder die Weihnachtsfeier und es war echt schön zu sehen, dass Menschen aus allen Völkern, allen Nationen wieder hier waren und dass sie diese Weihnachtsbotschaft gehört haben. Und es ist so schön zu sehen, wie die Leute berührt werden, wie sie angesprochen werden, wie sie bewegt sind von dieser Liebe Gottes. Und es wäre so schön, wenn wir uns hier als Gemeinde eben noch viel, viel mehr herausfordern lassen, dass wir diese Botschaft der Rettung, dass wir diese Heilsbotschaft, diese frohe Botschaft weitergeben und weitersagen. Können wir die nächste Folie bitte machen? Da lesen wir die Reaktion von Maria und Josef. Sie haben sich sehr gewundert. Die waren wie erschlagen von dieser Riesenprophetie über ihr kleines Kind jetzt. Natürlich haben sie vorher schon einiges gehört, wie wir gelesen haben im Lukas-Evangelium. Aber hier wird es noch einmal ganz klar eben in den Versen davor, dass dieses kleine Kind, dieser Jesus, ihr Sohn, dass das der Retter, der Heiland der Welt ist, durch den alle Nationen, alle Völker gesegnet werden. Können wir eins weitermachen? Dann kommt noch mal dieses Siehe. Immer wenn es bei Lukas vor allem heißt, und siehe, oder eben wie hier siehe, dann sagt er eben noch einmal, jetzt kommt was ganz, ganz Bedeutungsvolles. Das, was jetzt gesagt wird, das ist von absoluter Wichtigkeit. Und dann sagt er eben, dieser ist bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Damit sagt er an, Jesus wird es sich entscheiden, ob jemand gerettet wird oder ob jemand verloren geht. Jesus ist bestimmt dazu, dass er viele aufrichtet. Wie Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagt aber auch, dass er der einzige Weg, die einzige Tür ist zu Gott, dem Vater. Und wer nicht an Jesus glaubt, der wird fallen. Immer wieder wird auch dieser Stein des Anstoßes, der viele zu Fall bringen wird, im Neuen Testament erwähnt, wo einfach mit aller Klarheit gesagt wird, nur Jesus ist die Rettung, nur Jesus ist das Heil. Und das ist dann etwas, wo wir zur nächsten Folie, wo wir sehen werden, dieser ist ein Zeichen, dem viel widersprochen wird. Das ist natürlich nicht populär, wenn ich sage, es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Weg, auf dem ich gerettet werden kann. Gerade heute ist es natürlich dermaßen intolerant. Gerade heute ist es etwas, wo sich viele, viele dagegen auflehnen. Das war damals bei Jesus schon so, wo wir in den Evangelien lesen, dass er von Anfang an viel Gegenwind bekommen hat. Die Pharisäer wollten ihn von Anfang an beseitigt haben, weil er ihre Scheinfrömmigkeit ganz, ganz klar angesprochen hat. Und von Anfang an hat er Ablehnung erfahren. Das ist so weit gegangen, dass er schließlich als Schöpfer, wie wir zuerst auch gesungen haben, der Mensch geworden ist, dass er angespuckt, dass er ausgelacht, ja, dass er sogar umgebracht worden ist. So weit ist der Widerspruch gegangen. Und auch heute stehen wir oft vor der Herausforderung, wenn wir klar zu Jesus stehen, werden wir viel Widerspruch bekommen. Hier bei uns kann es eben sein, dass Leute das als lächerlich abtun, dass Leute das klein machen oder uns nicht ernst nehmen. In den Ländern, wo unsere Geschwister herkommen, aus Syrien, dem Iran oder Afghanistan, bedeutet dieser Widerspruch dann wiederum Verfolgung, Gefängnis, Tod. Aber das war schon immer so. Jesus bietet Rettung an. Jesus möchte uns die Liebe des Vaters bringen. Jesus möchte uns in die Gemeinschaft des Vaters bringen. Aber wer das ablehnt, wer das nicht wahrhaben, wer das nicht annehmen will, der geht eben verloren. Aber das hat nichts mit Intoleranz zu tun. Wenn jemand zum Arzt geht und der Arzt sagt zu ihm, Sie haben eine sehr, sehr schwere Krankheit, es gibt nur noch eine Möglichkeit, Sie müssen operiert werden, aber wir können durch die Operation die Krankheit besiegen, dann wird der Mann zuerst geschockt sein wegen der Schwere der Krankheit. Er wird aber auch froh sein wegen der Möglichkeit der Rettung, der Heilung und wird diese Operation natürlich über sich ergehen lassen. Er wird kaum zum Herrn Doktor sagen, Herr Doktor, Sie sind ziemlich intolerant, wenn Sie sagen, ich muss operiert werden. Ich würde gern den Norden an die Ostsee fahren oder an die Nordsee und dort die Meerluft genießen und hoffen, dass ich so gesund werde. Macht keiner, ist kompletter Schwachsinn. Es geht um die Diagnose, wie krank bin ich? Und um die Expertenmeinung des Arztes, was brauche ich für eine Behandlung? Und so ist es bei Gott, so ist es in der Bibel. Die Sünde ist alles andere als eine leicht zu nehmende Krankheit. Die Sünde ist dieser Krebs, ist dieses Unheil, was unser Leben zerstört und kaputt macht und was uns ja schließlich sogar ewige Verlorenheit bringt. Und wenn uns jetzt diese Rettung angeboten wird, dann sollen wir da nicht herumdiskutieren, ist es jetzt intolerant oder nicht. Wir sollen uns freuen drüber. Und wenn wir es angenommen haben, dann sollen wir begeistert darüber sein und das weitergeben und weitersagen. Können wir eins weiterklicken, bitte? Und dann spricht Simeon eben zu Maria und sagt, durch dein Herz wird ein Schwert hindurchgehen. Dieser Schmerz über Jesus, der wird dich zutiefst treffen. Simeon hat auf der einen Seite eben diese großen Verheißungen gegeben, Jesus als Heiland, als König, als Retter der Welt, als Retter aller Völker, Retter aller Nationen. Aber er zeigt eben auch den leidenden Gottesknecht, den leidenden Messias, der sich aus Liebe zu uns hingibt, aber eben auch großen Schmerz durchmachen wird. Und auch für Maria als seine Mutter bedeutet es dann viel Schmerz. Und da können wir noch eins weiterklicken. Und am Kreuz werden wir schließlich eben auch sehen, wie es hier heißt, die Überlegungen vieler Herzen, also das, was im Herzen der Menschen drinnen wird, ist, das wird schließlich offenbar werden. Das sehen wir am Kreuz. Am Kreuz fallen alle Masken ab. Da ist es mit dem Theaterspielen vorbei. Am Kreuz zeigt sich, was die wirkliche Herzenshaltung ist. Am Kreuz war es so, dass sich die Menschen, die zuerst gejubelt haben und Jesus als einziehenden König gefeiert haben, plötzlich geschrien haben, kreuzigt ihn. Am Kreuz hat sich auch entschieden, da haben sich Jünger von ihm abgewandt, die plötzlich Angst gehabt haben. Vor dem Kreuz hat Petrus seinen Herrn verleugnet und hat sich abgewandt. Judas Herz ist offenbar geworden, der Jesus verraten und in den Tod gegeben hat. Aber am Kreuz wird eben auch sichtbar, was in unseren Herzen, was in meinem Herzen, was in euren Herzen drinnen ist. Am Kreuz, da fallen wirklich diese Masken ab. Da wird sichtbar, wie schlimm auch meine Schuld, wie schlimm auch meine Sünde ist. Da wird mir wieder neu bewusst, Jesus, der Heiland, ist eben auch für mich und für meine Schuld, für meine Sünde gestorben. Und meine Schuld und meine Sünde war es, was Jesus ans Kreuz geschlagen hat, was ihn dorthin gebracht hat. Da weiß ich dann wieder neu zu schätzen, was für eine Liebe Jesus, der Heiland, zu mir, zu uns allen hat. Dass er bereit war, nicht nur als Schöpfer Mensch zu werden, alles zurückzulassen, sondern ja, dass er bis in den Tod gegangen ist. Dass er bereit war, alle Schmerzen zu erdulden und ja, alles zu geben, was nötig war, um uns zu retten und zu befreien. Und da kann man weitermachen. Dann wird eben noch die Hanna erwähnt, als eine Prophetin, auch eine gläubige, gottesfürchtige Frau, die ebenfalls gewartet hat auf den Messias. Wir lesen ja einiges über ihren Hintergrund, aus was für einem Stamm sie war. Und dann lesen wir von ihr, dass sie eine Witwe war. Die hat nur 7 Jahre verheiratet gelebt. Und dann hat sie eben, jetzt mit 84 steht sie im Tempel. Das heißt, sie hat jahrzehntelang hat sie als Witwe in Jerusalem gelebt. Und wenn wir schauen im Alten Testament, die Witwen, die waren so mit den Waisen und mit den Fremdlingen, werden die immer erwähnt als die, die am Rand stehen, als diejenigen, die schutzlos sind, als diejenigen, die hilflos sind, die Unterstützung brauchen, aber eigentlich keine bekommen. Und sie als Witwe hat sicher ganz, ganz viel Leid, ganz viel Ablehnung erlebt und hat ganz, ganz sicher auch eine dunkle Geschichte zu erzählen. Und in ihre Finsternis hinein, in ihr Elend, in ihre Not hinein, da kommt eben jetzt diese Begegnung mit dem Messias, mit dem Heiland, mit dem Retter. Da können wir uns so richtig vorstellen, wie auch ihr Gesicht plötzlich wieder aufleuchtet. Wie sie plötzlich wieder strahlt, wie sie begeistert ist, wie sie ihr Glück, die Freude nicht fassen kann. Und gerade zu Weihnachten hören wir ja ganz, ganz oft, das haben wir auch schon gesungen, Jesus kommt als Licht in diese Welt, in die Finsternis. Bei der Hanna war es wirklich finster. Und das ist die gute Botschaft für jeden von uns. Egal, wie finster es bei uns ist, egal, wie groß unser Leid ist, egal, wie schlimm unsere Verletzungen, unsere Wunden, unsere Narben sind. Jesus ist Heiland, Jesus ist Licht, Jesus ist Erretter und Erlöser. Und es gibt auch in meinem Leben, es gibt in deinem Leben, es gibt kein Problem und keine Not, dem Jesus nicht gewachsen ist. Und er möchte auch uns eben herausführen, aus der Finsternis, aus der Verzweiflung, aus der Verdammnis, aus unserer Traurigkeit, aus unseren Ängsten, aus der Hoffnungslosigkeit. Was auch immer es ist, Jesus will uns freimachen, er will uns erlösen, er will uns mit seiner Liebe überschütten und er möchte uns zu sich ziehen und das Herz des Vaters offenbaren. Und von dieser Hanna lesen wir hier, dass sie nicht vom Tempel gewichen ist. Dort hat sie auf den Messias gewartet, dort hat sie auf den Erlöser gewartet. Und wir lesen, sie diente Gott mit Fasten, Tag und Nacht. Sie hat sich nicht zurückgezogen und hat sich in ihrem Selbstmitleid verkrochen, hat sich versteckt vor der Gesellschaft, die sie so hart ablehnt, sondern sie hat gebetet, sie hat gefastet. Vielleicht hat sie vor allem dafür gebetet, dass der Herr bald kommen will, dass der Messias endlich auftritt und das Leid und die Not beendet. Auf jeden Fall war sie eine wirklich treue Dienerin Gottes. Und wie der alte Simeon, finde ich es so schön, dass wir hier doch zwei etwas in die Jahre gekommene Glaubensvorbilder haben, die nicht in den Ruhestand gehen, sondern die ihr ganzes Leben für den Herrn einsetzen, für die Gemeinde einsetzen. Und hier lesen wir, sie betete Tag und Nacht mit Fasten, ja, und sie fastete. Mir ist oft so gegangen, ich habe immer gedacht, Fasten, ja, das ist eher sowas für die extrem Überfrommen. Das ist sowas für religiös Hochbegabte. Aber das stimmt gar nicht, sondern Jesus sagt es auch selber. Gebet mit Fasten ist wichtig, dass wir eintreten für etwas. Bei Jesus lesen wir das auch, dass er nicht durchgebetet hat. Bei Paulus lesen wir das, wenn er für seine Landsleute betet, dass sie gerettet werden, dass sie den Messias erkennen, dass der Herr ihre Herzensaugen aufmacht, dann schreibt Paulus, Tag und Nacht habe ich unter Tränen für euch gefleht. Er hat geweint vor dem Herrn, dass der Herr doch seine Leute, seine Landsleute, seine Freunde, seine Bekannten retten will, dass der Herr doch ihre Herzensaugen aufmachen will. Können wir uns Hanna als Vorbild nehmen und wirklich diesen Geist des Gebets schenken lassen. Und zum Schluss heißt es eben in Vers 38 noch, Sie hat auch Gott gepriesen. Sie hat Gott gelobt. Wir lesen jetzt den Lobpreis nicht von ihr. Aber wahrscheinlich hat sie ähnlich wie der Simeon ihre Stimme erhoben und dem Herrn einfach gedankt dafür. Für das, was er gemacht hat. Sie war so begeistert über diese Begegnung mit Jesus, dass sie Jesus, den Messias, den Heiland kennengelernt, dass sie ihn gesehen hat. Da lesen wir von ihr. Als Folge davon hat sie zu allen geredet. Sie hat da nicht schweigen können. Sie war so überfüllt von dieser Freude, das ist richtig aus ihr herausgeströmt. Und sie hat es nicht lassen können, von dieser Freudenbotschaft weiterzusagen. Und das Schöne ist eben, da kann man nicht zu jung oder zu alt dafür sein. Gott gebraucht alle. Und Gott will auch uns gebrauchen. Er möchte uns diese unglaubliche Freude offenbaren. Er möchte uns erfüllen mit dieser Freude. Aber eben nicht nur uns, sondern er möchte, dass durch uns durch diese Freude hinausstrahlt. Dass wir sie hinaustragen zu unseren Verwandten, zu unseren Nachbarn, zu den Arbeitskollegen, zu den Leuten, die auf der Straße leben, die hoffnungslos sind, zu allen Völkern und Nationen, die hier bei uns leben. Oder dass wir sogar offen sind und sagen, Herr, wenn du mich woanders hinschicken willst, dann bin ich bereit zu gehen. Aber das Wichtigste ist eben, dass wir zuerst selber Jesus, dem Heiland, persönlich begegnen. Dass wir die Frage, die der Stefan gestellt hat, wer ist Jesus für mich, dass wir das ganz, ganz ehrlich beantworten können. Und Jesus selber ist praktisch das allergrößte Weihnachtsgeschenk, über das wir uns freuen dürfen. Und ich würde mir wünschen und ich bete dafür, dass niemand heute vom Gottesdienst weggeht, der nicht sagen kann, ja, ich habe dieses Geschenk angenommen, ich habe dieses Paket ausgepackt, ich bin Jesus, dem Messias, dem Heiland, dem Erlöser begegnet. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder diese Frage ganz, ganz klar beantworten kann und sagen kann, ja, Jesus ist auch mein Heiland. Er ist nicht nur der Heiland der Welt, sondern er ist mein persönlicher Heiland. Und dann können wir uns eben anstecken lassen von dieser Freude von Hanna, von Simeon und auch sagen, ja, diese tolle Botschaft, die wollen wir weitergeben an viele andere. Amen. Und wir wollen jetzt gleich was umsetzen von der Predigt. Eben die Hanna war eine Beterin. Und wir wollen auch uns jetzt als Gemeinde Zeit nehmen, wo wir gemeinsam in der großen Runde beten. Es wäre einfach gut, wenn ein paar Leute mit lauter Stimme Gott loben und danken. Und wenn wir Zeit des Gebets jetzt haben.